Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, schönen guten Abend. In rund 3 Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft, erstmals in einem transnationalen Format, in 12 europäischen Städten ausgetragen, quer über den Kontinent verteilt. Kritiker nennen diesen Plan größenwahnsinnig und aus der Zeit gefallen, passend zu vielen anderen zweifelhaften Entwicklungen im Profifußball. Und just in dieser Zeit schreibt der Altlinke, das Sprachrohr der 68er Studentenbewegung und ehemalige grüne Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit eine Liebeserklärung an den Fußball. Das ruft förmlich nach einem ausführlichen Sportgespräch. Guten Abend, Herr Cohn-Bendit.
Guten Abend, Herr Reese.
Der Fußball befindet sich im turbokapitalistischen Rausch, kann man sagen, wird von zig autokratischen Machthabern entdeckt und Sie schreiben eine Liebeserklärung. Wie ist das zu verstehen?
Naja, man muss jetzt aufpassen, ja. Die Entwicklung, die Sie beschreiben, ist richtig. Wie Sie sie beschreiben, Autokraten, Saudi-Arabien, Katar, was weiß ich, russische Magnate und wer auch immer, das stimmt. Und andererseits gibt es einen Fußball und es gibt 22 Spieler, die rennen dem Ball hinterher. Und sobald der Ball rollt, da sind wir fasziniert. Und das ist der Widerspruch, in dem wir leben. Nur es wäre verlogen, wenn irgendwelche Fußballfans sagen würden, während der Ball rollt, würden sie an diesen turbokapitalistischen, schrecklichen Probleme, die der Fußball nach sich zieht, denken. Nein, man denkt nur an das Spiel. Man sieht sich das Spiel an, ist begeistert oder nicht, schreit rum, brüllt rum, kickt mit oder nicht. Und das ist halt Fußball.
Ja, Sie beschreiben das als Dilemma. Überall hört man die Kritik an den Verbänden und am Ausverkauf des Sports. Die Fans wenden sich aber nicht ab. Warum?
Weil Fußball faszinierend ist. Ja, das ist ja eine ganz einfache Sache. Gucken Sie sich an, ja, wenn ein Spiel beginnt, wenn der Ball rollt, dann gucken alle auf diesen Ball, auf die Spieler und sind gebannt, wie sich das Spiel entwickelt. Emotionen werden freigelassen, sie sind für eine Mannschaft oder die andere und schreien, sind uneinsichtig, sind auch nicht objektiv, die Fans. Aber das ist nun mal, warum wir Fußball mögen.
Mhm. Das heißt, Fußball ist eigentlich eine Geldmaschine und die Funktionäre können machen, was sie wollen. Der Fußball kann sich entwickeln, wie er will und die Fans bleiben ihm treu?
Also wissen Sie, wenn nur Fußball eine Geldmaschine wäre, ja, dann wäre unsere Welt ja noch fast in Ordnung. Ja. Mhm. Film ist eine Geldmaschine, Hollywood ist eine Geldmaschine, dies ist eine Geldmaschine. Ja, wir leben in einem kapitalistischen Zusammenhang, wo Geld gebraucht wird, Geld gemacht, Geldmaschinen entwickelt werden. Und dann gibt es aber, wenn Sie einen tollen Film sehen, wenn Sie DiCaprio im Kino sehen, dann denken Sie doch nicht jede Minute nach, wie viel hat er jetzt in den letzten 30 Sekunden verdient, sondern entweder fasziniert er Sie auf die Leinwand oder nicht.
Wobei Film ja vielleicht noch ein bisschen was anderes ist. Fußball ist vielleicht ja von vielen nicht so wirklich als Unterhaltungsbranche empfunden, oder?
Ja, was ist es denn sonst? Warum gehen die Leute zu Tausend, Zehntausend, Hunderttausenden, wenn sie ganz Europa nehmen, in Stadien am Wochenende? Sie werden dort unterhalten und Fußball kann genauso wie Film Kunst sein. Hm. Wenn Sie einen Zidane sehen, wenn Sie früher einen Beckenbauer gesehen, Platini, wenn Sie Johann Cruyff gesehen haben, wenn Sie Pelé gesehen haben, was weiß ich, Garrincha, wen auch immer, das sind Künstler. Und sie bewundern die Kunst und sie lassen sich von Künstlern unterhalten.
Aber
das ist
ja auch
Fußball.
Aber es ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, ne? Oder eine gesellschaftliche Gemeinschaft, eine Vereinskultur, die dahinter steckt, oder?
Ja, aber diese Vereinskultur ist ja merkwürdig in unserer Gesellschaft. Also zum Beispiel haben wir in unserer Gesellschaft rassistische Tendenzen, antisemitische Tendenzen, findet man auch auf dem Spielfeld oder bei den Zuschauern auch. Aber was Sie auch sehen, sehen Sie eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt oder Dortmund oder Bayern München von mir aus, dann sind das Stämme. Es sind Stämme und wenn Sie einen Schal von Dortmund oder Frankfurt haben oder eine Mütze oder ein Trikot, da gehören Sie dazu. Und niemand fragt Sie, hey, woher kommst du, wo gehst du hin, was bist du, reich oder arm? Nein, du gehörst zum Stamm der Eintracht, vom Borussia und so weiter. Und das ist das Faszinierende. Und diese Zuschauer. identifizieren sich mit den Spielern. Ist immer aber witzig, ja. Nehmen Sie Bayern München. Dann haben Sie vor ein paar Jahren wurde König von Bayern wurde Franck Ribéry, ein Moslem. Das hat die Leute überhaupt nicht gestört und interessiert. Franck Ribéry war der große Held von Bayern München. Man mag ihn oder nicht, ich habe ihn nicht so gemocht. Aber trotzdem war das doch faszinierend, dass ein Moslem, Franzose, König von Bayern war.
Ihr aktuelles Buch, eine Autobiografie, eine, ich habe es gesagt, vielleicht kann man es so lesen, eine Liebeserklärung an den Fußball, heißt Unter den Stollen der Strand. Ich nehme mal an, der Titel ist auch eine gewisse Anspielung auf einen alten Sponti-Spruch, nämlich Unter dem Pflaster liegt der Strand. Was bedeutet das genau oder auf was spielen Sie genau an?
Naja gut, das sind zwei Dinge. Erstmal ist dieses Buch, die erste Version, es ist jetzt auch überarbeitet worden für die deutsche Version, vor 2 Jahren rausgekommen in Frankreich, 50 Jahre 68 und alle Leute wollten von mir was über 68 hören, lesen. Und ich wollte aber nicht. Ich habe gesagt, es ist genug. Ich habe 50 Jahre lang über 68 gesprochen. Mir fällt nichts mehr ein. Nicht, dass ich das bereue, im Gegenteil, es war eine tolle Zeit, aber nun ist genug. Und dann kam mir die Idee, ein Buch in dieser Zeit, eine Autobiografie mit Fußball oder mit Sport, es ist ja nicht nur Fußball, mit Fußball zu verbinden. Und Sous les pavés la plage ist ein, nicht ein alter Sponti-Spruch, sondern ein Spruch aus Mai 68. Mhm. Und das habe ich umfunktioniert in Unter den Stollen liegt der Strand. Das heißt, unter den Stollen ist irgendwie eine Sehnsucht nach was Schönem.
Wir müssen aber vielleicht trotzdem nochmal, wenn Sie erlauben, kurz über 68 reden, weil das ist ja auch ein Kapitel in Ihrem Buch. Was für eine Bedeutung hat 68 für den Fußball?
Naja gut, was witzig war, dass 68 die französischen Spieler den Fußballverband besetzt haben und mit einer Aufschrift, mit einem Transparent Fußball den Fußballern, das hat auch dort eine Bewegung gegeben. Und große Spieler haben sich dann, waren auch gewerkschaftlich organisiert, sogar ganz bekannt, Juste Fontaine zum Beispiel war gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, es gab in Frankreich eine Tendenz von Fußballern, nicht von den Fußballern, auch ein Bewusstsein zu haben, dass sie auch gesellschaftlich was bedeuten und sich auch organisieren müssen.
Wie viel ist davon heute noch übrig?
Es ist, dieser Verband existiert nochmal, er ist nicht so stark, aber er hat eine sehr gute Funktion, auch gerade für junge Spieler im Amateurfußball, die organisieren, haben sie da ein Wort mitzureden.
Und auch von dem Gedankengut, was ist da noch übrig, wenn man jetzt die Millionenablöse zum Beispiel sieht oder überhaupt die TV-Verträge, die abgeschlossen werden und diese Summen, die damit kursieren?
Ja, da müssen Sie jetzt aufpassen. Es gibt den Profifußball und es gibt dann den Amateurfußball. Es gibt Fußball, wo viele, viele Hunderttausende von Menschen mehr oder weniger jung spielen. Und was übrig bleibt, das ist schwierig. Ja, das ist in der Tat schwierig, da, dass diese Fußballergewerkschaft überhaupt, dass die Fußballer sich organisieren, weil da eine Hierarchie entstanden ist. Ein Zidane oder ein Platini oder ein Ribéry oder ein Spieler von Bayern München, die brauchen sich nicht zu organisieren. Und in der Tat hat man heutzutage nicht den Weg gefunden, diesen Fußball zu regulieren. Ja. Michel Platini, als er UEFA-Präsident war, hat er versucht, mit dem Salary Cap, also eine Deckelung der Löhne versucht, etwas zu machen. Er hat versucht, dass man die Vereine zwingen, dass sie nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen und so weiter. Das ist weniger als mehr gelungen, aber das geht in die richtige Richtung. Genauso wie der wild gewordene Kapitalismus ökologisch und sozial reguliert werden muss, muss auch der Fußball finanziell ökonomisch reguliert werden.
Sie unterscheiden da zwischen Amateur- und Profifußball. Haben Sie Angst, dass Sie vielleicht mit Ihrem Buch sich einreihen in diese mediale Aufwärmphase für die Europameisterschaft 2020?
Wieso soll ich da Angst haben?
Naja, weil sie sich ja so ein bisschen gemein machen mit diesem Profifußball, der unglaublich viel Geld umsetzt und der auch seine enormen Schattenseiten hat. Nicht wenige befürchten ja auch, dass der den Fußball auch kaputt macht auf lange Sicht.
Schauen Sie Fußball?
Natürlich.
Ja, und was werden Sie während der Europameisterschaft machen?
Ja, ich bin auch
Sie,
da so ein bisschen ambivalent, weil ich natürlich damit auch ein bisschen mein Geld verdiene.
Im Deutschlandfunk werden Sie quackeln und sehr kritisch sein. Ja. Und dann werden Sie sich die Spiele angucken und außer Rand und Band sein.
Wahrscheinlich. Und das beschäftigt mich auch noch selber, wie ich aus diesem Dilemma rauskomme.
Ja, dann stehen Sie zu dem Dilemma. Hm. Stehen Sie zu dem Dilemma. Das ist so. Und klar, Sie haben recht. Also ich finde die Kritik, dass diese Europameisterschaft in Europa stattfindet, ganz Europa, die finde ich blöd.
Mhm. Warum?
Ja. Ja, wieso? Wieso soll es nicht in ganz Europa stattfinden? Es ist manchmal schlecht organisiert, dass Deutschland dreimal zu Hause spielen kann in der Qualifikationsrunde, die Schweiz um zweimal um halb Europa reisen muss, das ist unfair.
Mhm.
Aber das ist eine Frage der Organisation. Aber kommen Sie jetzt nicht mit der Ökobilanz.
Okay.
Weil
die
dann spare ich
mir
ich
jetzt
Ihnen,
einem
weil,
grünen Politiker Ihnen, gegenüber.
Nein, weil Sie sagen, dann dürfen Sie nie einen Fußball in den Vereinigten Staaten organisieren oder in Brasilien. Das ist genauso groß wie Europa. Da reisen sie genauso viel. Dann dürfen sie in Luxemburg, müssen die Fußball-Europameisterschaft immer organisieren. Ja? Da können sie ja zu Fuß von Stadion zu Stadion gehen.
Oder in Katar dann die WM.
Darauf kommen wir vielleicht später. Katar hat ja andere Probleme.
Ja, darauf kommen wir später zu sprechen, Herr Kuhn-Bendit. Aber ein Punkt ist ja schon jetzt bei dieser Europameisterschaft, Austragungsort ist Baku. Zehntausende Kilometer weit weg, muss man das noch innerhalb einer Europameisterschaft erfliegen?
Muss man nicht, aber das war der Gedanke, dass alle, die an den Qualifikationsspielen der Europameisterschaft teilnehmen, eine Chance haben.
Mhm.
Und das ist nun mal so. Es ist genauso wie mit der Champions League. Ja, natürlich können Sie sagen, es wäre besser, wir hätten nur die Spanier, die Franzosen, die Italiener und müssen nicht nach Aserbaidschan oder ich weiß nicht wo hinreisen. Aber trotzdem haben diese Länder ein Anrecht, an so einer Meisterschaft teilzunehmen. Und wenn Sie ein Anrecht haben, eine Meisterschaft teilzunehmen, haben Sie auch ein Anrecht, dass Spiele bei Ihnen stattfindet.
Jetzt bin ich ein bisschen verwundert um Ihre Milde, Herr Kuhn-Bendit.
Ich bin nicht milde, ich bin logisch.
Okay.
Sie können sagen, aus politischen Gründen darf man keine Fußball-Weltmeisterschaft in Russland organisieren. Ja. Aus politischen Gründen darf man keine Weltmeisterschaft in Katar organisieren. Ja. Aber Sie können nicht sagen, ja, Baku ist so weit, dann wollen wir, dürfen Sie nicht. Ja, das ist nun mal so. Wissen Sie, wenn Sie eine Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien organisieren und dann haben Sie Spiel in Rio und haben Sie Spielen dann im Dschungel in Manaus, das ist genauso weit, wenn nicht weiter als Baku.
Tun wir mal das Öko-Argument zur Seite.
Das Öko-Argument bedeutet also, dass nur in Luxemburg oder Belgien oder Holland das organisiert wird.
Mhm. Okay.
Sind Sie dafür?
Weiß ich jetzt noch nicht. Um meine Meinung geht es ja jetzt auch erstmal nicht.
Das ist mir zu einfach.
Okay, ich komme mit einem anderen Argument. St. Petersburg ist auch ein Austragungsort, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur Russland eigentlich für Sportveranstaltungen wegen diesem Doping-Skandal gesperrt hat. Jetzt das Argument ist, dass die Europameisterschaft ein kontinentaler Wettbewerb ist. Wie glaubhaft ist da das Vorgehen der Funktionäre Ihrer Meinung nach?
Also ich finde, wenn Sie aus politischen Gründen oder wegen den Menschenrechtsverletzungen in Russland oder wegen dieser Dopingfrage Russland ausschließen, wäre das für mich in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem damit.
Aber was ich hinaus, Sie sagen, okay, es gibt Profifußball und der ist in seinen Extremitäten irgendwie zweifelhaft, aber trotzdem ist es nicht verwerflich, dem Fußball zuzuschauen und ihm als Fan zu folgen. Aber wo gibt es da eine Grenze?
Pah, was weiß ich. Was weiß ich. Wissen Sie, es ist so wie mit der Tour de France. Ich bin aufgewachsen mit der Tour de France. Ich bin fasziniert von der Tour de France im Fernsehen. Dann kommen Sie Doping. Ja, Lance Armstrong, Jan Ullrich, ja. Aber erinnern Sie sich auch, als Jan Ullrich gegen Lance Armstrong die Berge hochgefahren ist, da waren die ganzen deutschen Sportreporter, wahrscheinlich auch Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, fasziniert von dem Spektakel. Und dann sagt man Ihnen, das war alles gedopt. Ja, Ihre Siege sind Ihnen weggenommen worden. Richtig. Und trotzdem gucken wir morgen wieder Tour de France, auch wenn wahrscheinlich weiterhin gedopt wird. Wollen Sie mir sagen, dass wir widersprüchlich sind? Ja.
Und Sie können mit diesem Widerspruch leben?
Also wenn das das schlimmste Widerspruch ist, was ich in mir habe, dann kann ich noch ganz gut leben. Das ist so.
Ich komme jetzt mit dem nächsten Widerspruch. Die Funktionärswelt behauptet ja immer, der Sport ist nicht politisch.
Das ist gelogen.
Mhm.
Das ist eine Lüge. Wenn Sie die Fußball-Weltmeisterschaft, die Auslosung im Kreml organisieren und sagen, das ist nicht politisch, dann weiß ich nicht, was politisch ist. Natürlich hat die argentinische Diktatur 78 die Weltmeisterschaft instrumentalisiert für ihre Zwecke. 36 Berlin, Olympischen Spiele, Moskau 80 und so weiter und so weiter. Ja, Fußball, Sport ist auch politisch. Und ich bin dafür, dass Sportler sich politisch auch artikulieren dürfen und sagen dürfen, was sie meinen.
Was folgt daraus? Also jetzt einerseits für die Sportler, klar, aber andererseits hat vielleicht auch die Politik da einen gewissen Handlungsdruck?
Die Gesellschaft, die Politik, wissen Sie? Ja, ich finde, dass wir Kriterien aufstellen müssen, wo Olympische Spiele stattfinden können und wo Weltmeisterschaft stattfinden können. Und in diesen Kriterien sind Menschenrechtskriterien, sind vielleicht soziale Kriterien, wie man sieht, wie die Stadien in Katar gebaut wurde, welche Ausbeutung da stattgefunden hat und sind auch ökologische Kriterien. Ja, ich bin dafür, dass man in Angesicht der Probleme, die wir heute haben, neue Kriterien aufstellt, wo Weltmeisterschaft oder überhaupt so Wettbewerbe stattfinden können.
Aber im Moment scheren sich die Verbände ja nicht dazu, weil genug Fans existieren, denen das egal ist.
Ja, das ist ein Kampf, den muss man führen. Den muss man führen und dann sagen sie mir, ja, aber dann darf man auch keinen Fußball mehr gucken. Okay, wenn sie keine Lust haben, Fußball zu gucken, werden sie zwischen Mitte Juni und Mitte Juli irgendwo in Afrika rumfahren, aber nirgendwo es Fernsehen gibt, weil überall wird geguckt werden. Also da müssen sie schon irgendwo hingehen, wo nichts ist, das dürfen sie auch. Ich sage nicht, man muss gucken, aber alle, die ein bisschen fußballaffin sind, die werden gucken. Wissen Sie, es erinnert mich in die 70er Jahre, das erzähle ich auch in dem Buch, da waren in Turin die linksradikale Gruppe Lotta Continua, die waren gegen Fiat und die waren am Streik aufgerufen, legt die Bänder still und so weiter. Und sonntags hat immer dann Juventus gespielt. Juventus ist der Verein von Fiat, Agnelli. Und die waren alle für Juventus. Kleiner Widerspruch, großer Widerspruch, c'est la vie.
Das ist der Sport. Wäre es vielleicht eine Maßnahme, den Verbänden einfach die Gemeinnützigkeit abzuerkennen?
Ich finde, dass Fußballvereine nicht gemeinnützig sein müssen, sollen, dürfen.
Also auch UEFA, FIFA, IOC?
Ja, das ist alles, das sind kapitalistisch organisierte Betriebe. Die sollen das organisieren, aber haben nichts gemeinnützig. Die Fußballvereine, wo Amateure spielen und so weiter, sind gemeinnützig. Aber diese großen Vereine, das ist alles Quatsch.
Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Heute zu Gast Daniel Cohn-Bendit, Lautsprecher der 68er Revolten in Paris und Grünpolitiker und, was viele nicht wissen, langjähriger Fußballexperte für diverse französische Medien. Herr Cohn-Bendit, wie wichtig ist denn Fußball in Ihrem Leben?
Ach, das ist sehr wichtig. Das war seit den 70er, also ich habe sehr oft viel gespielt. Ich war kein guter Spieler, aber ich brauchte das, um mich auszutoben. Wir haben eine Sponti-Mannschaften gehabt. Wir haben jeden Samstag 30 Jahre lang gespielt. Wir haben uns ausgetobt. Das war eine Urschreittherapie, um endlich mal alles rauszulassen. Das ist also
ein treuer Begleiter, kann man das so sagen?
Wie bitte?
Ein treuer Begleiter.
Und jetzt auch, ich habe mich aber seit meinem 6. Lebensjahr für Fußball interessiert. Und mit 7 bin ich zum ersten Mal ins Stadion gewesen. Also mein Leben ist eng verbunden mit Fußball, ja.
Und was haben Sie für die französischen oder ich weiß nicht, vielleicht auch deutschen Medien in Sachen Fußball gemacht?
Ja, ich war sowohl eine Zeit lang Radio-Co-Kommentator, habe Diskussionsrunden im Radio in Europa 1, dann habe ich im Fernsehen auch kommentiert. Ich wurde irgendwann als großer Fußballspezialist anerkannt und durfte dann meinen Senf dazugeben. Und mein großer Stolz war, dass ich vor der letzten Weltmeisterschaft, also 2018 in Russland, ich vorausgesagt habe, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheiden könnte. Ich habe nicht gesagt, sie wären, aber könnte. Denn das waren die Lehren aus der Europameisterschaft 2 Jahre vorher. Und alle haben mich für verrückt erklärt in Frankreich. Ich habe gesagt, aber die Mannschaft ist eine Turniermannschaft, du wirst sehen. Wenn sie da sind, da sind sie da und die werden alles überrollen. Na, hast gesehen, gar nichts haben sie überrollt.
Sie sind, so schreiben Sie es auch im Buch, da eindeutig für Frankreich. Warum?
Naja, das ist so der Rest einer, ich sage auch eine Narbe in mir, das hat was mit dem Leben meiner Eltern. Meine Eltern sind 33 aus Deutschland geflohen. Sie mussten sich in Frankreich verstecken während des Krieges. Mein Bruder war versteckt. und ein Teil meiner Großeltern sind ermordet worden. Ich habe immer mich eingesetzt, seitdem ich politisch denken kann, für die deutsch-französische, die Überwindung der deutsch-französischen Feindschaft. Aber irgendwo tief in mir sitzt noch etwas, eine Verletzung, und die agiere ich im Sport. Also ich bin immer gegen Deutschland und für Frankreich. Das ist manchmal nicht logisch. Meine Frau sagt, manchmal bist du nicht ganz dicht im Kopf, aber es ist so.
Das heißt, Sie freuen sich auch auf die EM. Im ersten Spiel trifft Deutschland ja auf Frankreich.
Ja, München. Und da wird Deutschland verlieren.
Mhm. Wie sind Sie so als Fan?
Unerträglich. Absolut unerträglich. Also, ja, ist doch klar. Man ist als Fan unerträglich. Objektiv sein im Fußball, das existiert nicht. Da kann man kein Spiel verfolgen. Ist mir egal, wie die Eintracht spielt. Ich bin für die Eintracht. Wenn sie gewinnen, ist gut. Und in Deutschland ist man auch so. 54 war Ungarn besser als Deutschland. Die Deutschen haben gewonnen, die Deutschen haben sich gefreut. 74 war Holland besser, die Deutschen haben gewonnen, haben sich die Deutschen gefreut. Und so weiter und so weiter. Fußball ist nicht gerecht.
2022 steht dann die erwähnte WM in Katar an. 2018, als die in Russland stattgefunden haben, waren Sie für einen Boykott. Würden Sie das in Katar auch so sehen?
Ja klar, wenn es sein könnte, wäre toll. Aber die Geldströme und alles, was da läuft, sprechen dagegen. Ja, also es wird immer furchtbarer. Das war einleitend, haben Sie das auch eingeläutet. Ja, Katar ist wirklich skandalös, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet. Aber es hat dort schon eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft stattgefunden. Es hat schon dort eine Handball-Weltmeisterschaft stattgefunden und so weiter und so weiter. Es ist so, ja, solange wir es nicht schaffen, die Politik, aber auch die Gesellschaft durchzusetzen, dass es Kriterien gibt, wo Meisterschaften, Wettbewerbe auch international organisiert werden können, werden wir dann solche furchtbaren Momente wie in Katar erleben und mal sehen, wie die Spiele sind.
Also Sie fahren da nicht hin?
Nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Aber Sie werden es auch nicht am Fernseher boykottieren, sozusagen?
Da würde ich lügen, wenn ich jetzt Ja sage.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass der Fußball eine Art Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Was für eine Gesellschaft spiegelt er gerade?
Ja, der spiegelt eine sehr widersprüchliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die einerseits nationalistischer wieder wird. Und das sieht man an Ereignissen um den Fußball zum Beispiel, Hooligans, Rechtsradikale und so weiter einerseits. Andererseits haben wir ein Spiegelbild, wo multikulturelle Zusammenhänge mehr und mehr akzeptiert werden. Ich habe das Beispiel vorhin gesagt, des Stammes Frankfurt. Ja, gucken Sie mal eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt. Ja, wie viele Deutsche gibt es? Es gibt den Trapp, es gibt Rode und dann ist schon zu Ende. Aber für die Frankfurter ist das egal. Es ist die Eintracht und das finde ich gut. Und das stimmt genauso für Bayern wie für Dortmund und alle Mannschaften ist so. Ja, also das heißt, wir erleben zwei gegensätzliche Tendenzen und wir müssen diese offene, multikulturelle Gesellschaft verteidigen gegen die Versuche, eine nationalistische oder Renationalisierung des gesellschaftlichen Denkens durchzudrücken.
Fußballer sind Sklaven, haben Sie mal gesagt. Wie meinen Sie das?
Also es gibt verschiedene Sachen. Erstmal sind die Fußballer Sklaven ihrer eigenen Ideologie. Nehmen sich, ich habe ein Kapitel im Buch, sagt, die Frauenfußball ist die Zukunft des Fußballs. Und wenn Sie Frau Rapinoe gesehen haben bei der letzten Weltmeisterschaft, wie sie sich auch danach politisch artikuliert hat, das öffnete doch den Kopf. Und dann noch dazu, wie selbstverständlich bei den Frauen die Homosexualität sind. Einige sind Lesben, andere nicht. Sie leben das. Und es kann doch nicht sein, dass nur im männlichen Fußball, nur Fußballer, da gibt es keine Schwulen. Das ist unmöglich. Und warum geht es nicht, dass die Männer, die schwul sind, das ist ihr gutes Recht, sagen, ja, es ist gut so, ich bin schwul und kann auch ausgezeichnet Fußball spielen. Und dass sie erst warten müssen, bis sie nicht mehr aktiv sind, um sich zu outen, wie der Präsident von VfB Stuttgart.
Mhm. Also Sie würden unterm Strich schon sagen, also wenn Sie schon die Stichworte Homophobie, Fremdenhass erwähnen, dass der Fußball doch eher einen einigenden Charakter hat und eine einigende Funktion als eine trennende.
Ja, es hat eine, aber es hat auch gegenteilige Tendenzen, ja. Und Fußball öffnet vieles, aber in Frage männlicher Fußball, in Frage zum Beispiel der Homophobie, da sind wir noch weit, weit, weit weg hinter den gesellschaftlich Erreichten.
Was würden Sie denn sich da wünschen oder erhoffen jetzt von den beteiligten Spielern, aber auch von den Funktionären? Wie ist solchen Problemen Herr zu werden?
Also ich fand, dass der ehemalige DFB-Präsident Zwanziger da sehr weit gegangen ist. Ja, der hat dann andere Probleme, andere Vorwürfe wegen der Weltmeisterschaft 2006 und so weiter mit Beckenbauer. Aber wir müssen das ansprechen, wir müssen die Tür öffnen, wir müssen das ermöglichen. Das würde auch viele junge Männer befreien, die heute Fußball spielen, in der dritten, zweiten oder ersten Liga oder von mir aus in der vierten, die leidenschaftliche Fußballer sind, aber irgendwie in ihrem Herzen eine Angst haben, dass sie sich outen müssen. Dann laufen sie rum, dann haben sie irgendwelche Frauen, die mit ihnen irgendwo hingehen, damit jeder glaubt, dass er auch eine Frau hat, obwohl das nicht stimmt. Das sind doch eigentlich schreckliche Zustände. Und ich würde es hoffen, dass ein großer Nationalspieler irgendwie sagt, so, ich habe es satt. Ich habe es satt, ja, ich bin schwul. Und das würde eine Lawine auslösen von Outings und das wäre wunderbar.
Warum sind Sie eigentlich nie Fußballfunktionär geworden?
Ich will überhaupt kein Funktionär sein. Ich will nie Minister sein, ich will nicht Funktionär sein. Ich war leidenschaftlicher Parlamentarier, vor allem nur Europaparlamentarier. Ich war fünf Jahre lang Stadtrat in Frankfurt, aber Funktionär ist nicht mein Ding.
Daniel Cohn-Bendit war das. Vielen Dank. Das aktuelle Buch von ihm, Unter den Stollen der Strand, Fußball und Politik, mein Leben, eine Autobiografie und Liebeserklärung an den Fußball. 288 Seiten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, kostet 22 €. Herr Cohn-Bendit, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.